Als sie das hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl, und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen, und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, was das für eine Frau ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hineingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Das ist ja eine ganz seltsame Geschichte. Also für diejenigen, die von uns in einer christlichen Gemeinde aufgewachsen sind, die sagen: Kalter Kaffee, das kennen wir ja schon alles, ist doch vollkommen klar. Nun würde ich dich dann fragen: Hast du solch eine Szene schon einmal in der Realität erlebt? Irgendwo, du bist beim Mittagessen, plötzlich kommt jemand herein, eine wildfremde Frau, Schuhe ausziehen, Füße mit Tränen waschen. Ich habe das noch nie erlebt. Ich vermute, die meisten von euch auch nicht. Und das war damals auch etwas vollkommen Spektakuläres. Das war damals auch nicht modern. Das ist auch nicht gerade in Mode gekommen, hat nicht jeder erlebt, nicht jeder gemacht. Deshalb sind die ja so schockiert. Also einerseits, weil es etwas vollkommen Ungewohntes ist. Und das muss uns auch bewusst sein, wenn wir diese Geschichte lesen. Das ist nicht irgendwie ein Ereignis, wie Jesus es manchmal erlebt oder erzählt in seinen Gleichnissen, das alltäglich war. Wenn Jesus vom reichen Kornbauern spricht, ja, dass ein Bauer Korn eingefahren hat, das war alltäglich. Dass Kranke an der Straßenecke gesessen haben, Blinde oder so etwas, das war alltäglich. Dass man irgendwo zum Mittagessen gegangen sind auch, gepredigt hat auch und so weiter, dieses hier war nicht alltäglich, was vollkommen Außergewöhnliches. Wenn wir so einmal die Geschichte zuerst durchgehen, um zu sehen, was ist da eigentlich passiert, was wollen uns diese Einzelheiten sagen, wo liegt das Besondere, dann stolpere ich zuerst darüber, dass wir in dem Vers 36 lesen, dass da einer der Pharisäer war, der Jesus zum Essen eingeladen hat. Denn im weiteren Verlauf des Lebens Jesu sehen wir ja, dass die Pharisäer einer der schärfsten Gegner Jesu geworden sind. Hier allerdings sind wir noch relativ am Anfang des Evangeliums, und an dieser Stelle sind scheinbar ein Großteil der Pharisäer und Schriftgelehrten noch nicht genauso entschieden, wie sie zu Jesus stehen. Die Motivation, warum er Jesus einlädt, die ist uns hier nicht ganz klar. Denn scheinbar so ganz viel hielt er von Jesus wohl nicht. Das können wir daraus schließen, dass er im weiteren Verlauf Jesus im Vorwurf und sagt: Jeden normalen Gast hättest du so und so behandelt, mich aber hast du nicht so behandelt. Aber dass er Jesus nicht vollkommen abgelehnt hat, können wir daraus schließen, dass er ihn überhaupt eingeladen hat und auch noch einigermaßen mit ihm spricht, sich auf sein Gleichnis einlässt, seine Fragen beantwortet. Also irgendwo ist dieser Mann nicht ganz einzuordnen für uns. Ganz am Anfang, als Jesus aufgetreten ist, insbesondere da kurz nach seiner Taufe, da lesen wir, dass Pharisäer, Schriftgelehrte aus ganz Israel, also da wird gesagt aus Galiläa und dann auch aus Judäa, zu Jesus kamen, um ihm zuzuhören. Also ganz am Anfang, da waren sie neugierig. Ein neuer Prediger taucht auf, der predigt so überzeugend, so beeindruckend, da muss was Besonderes dran sein. Sie hören zu und dann beginnen sie sich immer mehr zu ärgern, weil Jesus Dinge predigt, die nicht in ihr Konzept passen. Und dann kommt so eine Übergangsphase. Einige der Pharisäer, Schriftgelehrten, die suchen nach ihm, die denken, da ist wirklich was von Gott, was dahinter steht. Und andere nehmen Abstand, und da lesen wir schon, sie dachten in ihrem Herzen, wie sie ihn töten konnten. Oder sie ärgerten sich dann über ihn. Das kommt schon alles so spätestens im Lukas-Evangelium nach dem Bericht, wo der Lahme durchs Dach gelassen wird und Jesus eben ein erstes Mal sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wo die Leute sich aufregen und sagen, das geht doch gar nicht, das kann doch keiner sagen so. Hier kommt ja etwas ganz Ähnliches vor. Also das ist der Pharisäer. Dann wird als nächstes uns vorgestellt, dass sie sich zu Tisch setzten, Vers 37, und eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Da müssten wir ja, können wir auf zwei verschiedene Weisen reagieren. Die Kirchengeschichte hat darauf reagiert, oh, das war eine ganz besonders schlimme Frau. Es wurde in der Auslegungsgeschichte immer sehr spekuliert, was das denn nun für eine Sünderin war. Und über lange Zeit hinweg war man sich vollkommen einig, in vielen Kommentaren kann man es bis heute auch noch lesen, das war eine Prostituierte. Oder zumindest eine Ehebrecherin. Wobei man sagen müsste, so klar ist die Sache doch nicht. Denn lest den Text einmal durch, wird da irgendetwas von Ehebruch gesagt? Oder von Prostitution gesagt? An keiner Stelle. Sondern es ist einfach nur stadtbekannt, sie ist eine Sünderin. Jetzt frage ich mich, woher kommt dann diese Interpretation? Gibt es vielleicht Christen, die sich nur eine schwere Sünde vorstellen können und dann muss das eine sexuelle sein? Und da sind wir dann auf dem falschen Dampfer. Eigentlich müssten wir doch eher ganz anders reagieren. Nicht von vornherein, wir lesen das und sagen, da, Prostituierte. Sondern eigentlich müssten wir das doch lesen und können sagen, ja, was ist denn das Besondere daran an der Geschichte? Die ganze Stadt ist doch voll Sünderinnen. Oder ich könnte sagen, was ist das Besondere an der Geschichte? Dieser ganze Raum ist voll Sünder und Sünderinnen. Oder? Und jetzt steht da noch eine Stadtbekannte. Ja gut, vielleicht seid ihr nicht alle stadtbekannt, aber besser ist die Sünde halt trotzdem nicht. Eigentlich müssten wir doch sagen, und das müsste auch dem Pharisäer aufgefallen sein dabei, es kommt ja im weiteren Verlauf der Geschichte noch bei den Schuldnern, wo Jesus von den Schuldnern redet, da kommt ja dann raus, jeder ist was schuldig. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, von dem einen weiß man etwas mehr, von dem anderen weiß man etwas weniger, aber jeder ist ein Schuldner, jeder ist ein Sünder, wir alle auch. Und deshalb, wenn wir das lesen, sollten wir nicht zu schnell zuordnen. Was weiß ich, warum das stadtbekannt war? Vielleicht war sie eine stadtbekannte Tratsch-Tante, so Klatschbase oder so. Und das ist ja auch Sünde, ne? Ständig über andere schlecht zu reden. Vielleicht war das stadtbekannt. Vielleicht war sie eine stadtbekannte Diebin, weil sie gestohlen hat und das fiel immer wieder auf. Keine Ahnung, hatte wenig zu essen und dann zack, da mal gestohlen. Und sobald sie kam, hat man aufgepasst, was nimmt sie mit? Vielleicht, keine Ahnung. Das, was wir hier feststellen müssen, es wird nicht genau benannt. In manchen Kommentaren, da findet ihr sogar den hilfreichen Hinweis, diese Sünderin, das sei Maria Magdalena. Und dann weißt du gleich, aha, Maria Magdalena und noch Prostituierte. Jetzt ist nur die Frage, die müsst ihr dann auch manchen Kommentatoren stellen, woher wisst ihr das? Denn jetzt lest ihr das durch, da steht nichts von Maria Magdalena. Maria Magdalena wird uns in Kapitel 8 in den ersten Versen vorgestellt. Und zwar da lesen wir nämlich in Vers 2, mit Jesus war unterwegs Maria, genannt Magdala, von der sieben Dämonen ausgefahren waren. Aha, das ist also Maria von Magdala. Die war keine Prostituierte, die war einfach besessen. Und Jesus hat sie freigemacht. Davon, dass sie irgendeine große Sünderin gewesen ist, lesen wir nirgends etwas. Also das heißt, diese Frau, die gerade vorher erwähnt ist, hat wahrscheinlich mit Maria Magdalena nichts zu tun. Sie ist namenlos in der Geschichte. Sie hat übrigens sehr wahrscheinlich auch nichts zu tun mit den Berichten über die Salbung der Füße Jesu, die wir im Matthäus und in Markus finden. Das sind wahrscheinlich andere Berichte dabei, die wir haben. Also das wird in Matthäus 26, Markus 14 erwähnt. Da merken wir auch Unterschiede. Da sind dann zum Beispiel die Jünger und die kommen sagen dann, ja, warum hat sie dieses kostbare Salböl gemacht? Und Judas sagt dann noch, das hätte man doch besser den Armen geben können. Und da merken wir, das läuft ganz anders. Da ist Jesus vielmehr im Gespräch mit seinen Jüngern. das muss ein anderes Ereignis gewesen sein. Dieses Ereignis von dieser Frau lesen wir nur bei Lukas. Und auch so, wie das abläuft, scheint das ein anderes gewesen zu sein. Dass dieses spektakuläre Ereignis sogar zweimal stattfindet im Leben Jesu, sollte uns sehr erstaunen. Aber es hat wahrscheinlich mit dieser besonderen Anziehungskraft zu tun, die von Jesus ausgeht. Also, was das hier für eine Frau gewesen ist, wir wissen es nicht genau. Dann lesen wir als nächstes, als sie hörte, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, brachte sie ein alabaster Fläschchen voll Salböl und ging dann hinten zu den Füßen Jesu. Also erstens, was uns hier auffällt, sie hört davon, das ist ja nichts Besonderes, das ist bekannt dann in der Stadt, da wird weiter davon geredet, aber dass sie dann in das Haus hineinkommt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Hause läuft. Also wenn ich jetzt gestern bei der Familie van der Höck zu Besuch war, da kam nicht plötzlich irgendein Nachbar rein. Vielleicht ist das bei euch ja so. Aber bei uns zu Hause sind normalerweise die Türen abgeschlossen. Meistens sind die Fenster zu, außer mitten im Sommer, wenn es dann schön lüften soll. Aber damals war das total anders. Es gab keine Scheiben, die Türen hat man nicht abgeschlossen, nur in der Nacht hat man Riegel vorgelegt. Das heißt, die Türen waren offen, die Fenster waren offen, man lebte vielmehr in der Öffentlichkeit. Man lebte nicht so, wie das in Deutschland üblich ist, jeder klein für sich in seinem Rahmen und bloß lass mich in Ruhe, außer die wenigen Leute, die ich auch wirklich haben will. Und so müssen wir uns hier vorstellen, die ist nicht eingebrochen. Plötzlich denkt sie, wo kommt denn der her? Jeder konnte rein und rauskommen. Es war nicht jeder eingeladen, aber jeder konnte reinkommen, sich da umsehen. Man konnte die natürlich rausschmeißen, aber das war diesem Pharisäer wahrscheinlich auch zu mühsam. Vielleicht wollte er jetzt auch sehen, wie reagiert Jesus. Das lesen wir ja im Folgenden dabei. Also offenes Haus. Darüber hinaus musste man nicht lange suchen. Wo ist denn das Wohnzimmer zum Essen? Denn die meisten Häuser damals hatten nur ein Zimmer. Das heißt, du bist direkt durch die Tür ins Zimmer reingegangen und da war Jesus. Und da war ein großes Tisch aufgebaut und dann hat man meistens, der Tisch war niedrig, dann hat man so Liegematten auf der Erde gehabt und dann legte man sich drauf und plötzlich verstehen wir auch, warum Lukas schreibt und Jesus trat von hinten an sie heran. Ja, versucht mal, wenn einer jetzt von euch sitzt, von hinten die Füße zu waschen. Schwierig, ne? Geht ja gar nicht, ihr müsst unter dem Stuhl durchkriechen und so, das wird alles ziemlich kompliziert. Aber wenn ihr euch so lang legt, und manchmal lagen sie so zur Seite, wenn man mehr am Tisch war, dann so lang mit dem Bauch nach vorne, dann vorne gegessen und hinten waren die Füße. Und dann kamen sie direkt an die Füße heran. Also nur, damit ihr euch mehr vorstellt, worum das eigentlich geht, warum die plötzlich auftaucht in der Wohnung, also wie das möglich ist und warum sie sich von hinten an Jesus heran macht dabei, um ihm dann die Füße zu waschen, zu salben, wie sie das jetzt tut. Lukas erwähnt uns nebenher auch noch, dass das in einem Alabasterfläschchen war, dass eine Salbe war. Das deutet darauf hin, es war ein kostbares Öl wahrscheinlich. Alabaster, kennt ihr vielleicht auch, ist ein Stein, ähnlich wie Marmor, wird häufig dünn geschliffen. In Italien beispielsweise findet man das häufig auch für wertvolle Gefäße drin. Wenn man es ganz, wenn man schleift, dann wird es durchsichtig fast. Häufig ist eine milchige Konsistenz davon. Sehr kostbar herzustellen, zerbricht auch leicht dabei. Hat man normalerweise nicht für Alltagsgegenstände benutzt. Davon hat man nicht gegessen, viel zu aufwendig, zu teuer, zerbricht zu leicht. Das hat man nur für ganz kostbare Dinge benutzt. Und da können wir hier draus schließen, auch wenn das nicht direkt erwähnt wird. Dieses Öl, was die Frau hier mitbringt, ist kostbar. Also sie nimmt nicht irgendetwas. Und dann kommt sie zu Jesus, sie weint. Weinen kann man ja, also die meisten Menschen, nicht auf Programm. Also wenn ich euch jetzt sagen würde, jetzt weinen, die wenigsten können das. Diese Frau, müssen wir davon ausgehen, wahrscheinlich auch nicht. Also können wir daraus schließen, diese Frau hatte einen Grund, warum sie geweint hat. Das war nicht einfach so. Und der Grund im weiteren Verlauf der Geschichte würde ich so deuten, sie weinte einerseits über ihre Sünde. Denn das scheint hier deutlich zu sein. Vielleicht waren es auch eine Art Freudentränen darüber, dass sie diese innere Hoffnung gehabt hat, da ist einer, der kann mir aus meiner Sünde und Gottferne heraushelfen. Und das scheint ja so zu sein. So können wir zumindest aus den Worten Jesu hinterher schließen. Also sie weint, Jesu Füße werden nass, die Leute gucken alle ein bisschen betreten, die wissen nicht, was ist da los. Beziehungsweise der Pharisäer denkt sich, ha, da wissen wir ja, der will Prophet sein, der hat ja gar keine Ahnung, wenn der wüsste. Und Jesus weiß, was da passiert. Jetzt können wir die Frage stellen, ja, wenn der wüsste, warum sollte er denn anders reagieren? Nun, einerseits, wer von uns will sich schon mit einem stadtbekannten, was weiß ich, Sünder sehen lassen? Wenn ihr hier einen Gemeindemitarbeiter habt und was weiß ich, vielleicht gibt es hier in Gelsenkirchen einen stadtbekannten Knacki, der ist immer irgendwo unterwegs und schlägt Leute zusammen und kommt ins Gefängnis und der war schon mal in der Zeitung und dann geht ihr Arm in Arm irgendwo in der Fußgängerzone spazieren und euer Gemeindeleiter sieht euch. Jetzt wisst ihr, das ist heikel, nicht? Man könnte ja denken, ihr seid gut Freund mit dem. Man könnte ja denken, ihr seid gerade auf dem falschen Weg. Und genau so ist das hier ja auch. Da wird dann Jesus vorgeworfen, wenn du einfach das von dieser Frau an dir vollziehen lässt, dann irgendwie sieht das doch so aus, ihr gehört zusammen. Sie eine Sünderin, ach, du dann doch vielleicht auch. Und darüber hinaus war es damals so, dass man in Israel davon ausging, wenn du enge Gemeinschaft mit jemandem gehabt hast, der kultisch unrein war, dann wurdest du dadurch auch unrein. Also das heißt, jemand, der irgendetwas Schlimmes getan hat, manchmal war das so, du hast auch einen Toten angefasst, das galt ja als unrein. Das war jetzt nicht schlimm, aber das galt als unrein und wenn du jetzt wieder jemanden angefasst, warst du auch unrein. Dann musst du erst ein Tauchbad nehmen und so weiter und so weiter. Frauen waren nach der Geburt, galten als unrein, also all diese Dinge und natürlich Sünder sowieso, Leprakranke auch. Und hier meinte der Pharisäer, wenn Jesus das zulässt, das kann doch gar nicht sein, denn als Prophet, da muss der doch rein sein in der Nähe Gottes. Der wird hier verunreinigt. Wie kann das? Also er hätte sich wahrscheinlich von dieser Frau nie anfassen lassen. Und das spricht er auch, wobei hier hätte er ja schon nachdenken müssen, der Pharisäer. Da steht ja, er spricht bei sich selbst. Also da gehen wir davon aus, das ist mir innerlich, läuft das. Der sagt das nicht laut, er beobachtet Jesus dabei. Und dann die Frage, wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er das, was für eine Frau ist. Und jetzt müsste er doch eigentlich sehen, Jesus ist Prophet. Denn obwohl er das nur denkt, gibt Jesus sofort eine Antwort darauf. Das ist ja nicht normal. Eigentlich müsste er schon an dieser Stelle wissen, oh, ich habe mich getäuscht. Das stimmt so ja gar nicht. Der kann ja in mein Herz hineinschauen. Naja, vielleicht hat er auch gedacht, mein Gesicht hat es mich verraten, mein skeptischer Blick oder so, ein kritischer Blick dabei. Aber das, woran Jesus das erkannt hat, ist nicht an seiner Menschenkenntnis, sondern weil Jesus auch in das Herz der Menschen reinsehen konnte. Und das bis heute auch kann. Er weiß, wie es uns geht, egal ob wir sagen oder nicht. Und das konnte er auch hier bei dem Pharisäer feststellen. Und dann erzählt Jesus dieses kleine Gleichnis von zwei Leuten, die Kredit genommen haben und diesen Kredit nicht zurückzahlen konnten. Um die Größenordnung zu haben, man rechnet damit, dass ein Arbeiter, so ein Tagelöhner, am Tag etwa ein Denar verdiente. Und wenn dann einer 500 Denare schuldig ist, dann waren das rund 2 Jahresgehälter. Jetzt sagt er, Michael, du hast doch keine Ahnung, ein Jahr hat 365 Tage, doch, das weiß ich auch, aber man hat ja nicht an jedem Tag gearbeitet, in der Sabbat, da durftest du gar nicht arbeiten, also sind schon mal in 2 Jahren 100 Tage weg für Sabbat und dann gab es noch ein paar andere Festtage, da durftest du auch nicht arbeiten, also ungefähr 2 Jahresgehälter. Jetzt könnt ihr mal schnell hochrechnen, wie viel ihr im Jahr verdient und das mit 2 multiplizieren und dann habt ihr ungefähr vor Augen, welche Größenordnung das ausmacht. Und im Vergleich dazu, die 50 Denare, er rechnet dann mal hoch, dann sind wir so auf 2 Monaten, etwa 2 Monatsgehälter, das ist ein gewisser Unterschied. Und da sagt Jesus eben, also du, diese Leute sind schuldig und beide können es nicht zurückzahlen. Nicht der eine ist besser, der andere ist schlechter, beide müssen vergeben bekommen. Und wir verstehen ja sofort, das ist eigentlich ein Bild für die Schuld, die wir Gott gegenüber haben. Der eine mehr Schuld, der andere weniger Schuld. Und beiden wird gesagt, deine Sünden, deine Schuld hier, dein Kredit, den musst du nicht zurückzahlen. Die freuen sich darüber. Ich weiß nicht, ob ihr euch da hineinversetzen könntet, was weiß ich, vielleicht verdienst du dann im Jahr 25.000 und dann hast du in 2 Jahren 50.000 verdient, vielleicht sagst du, ja, das verdiene ich in einem Jahr, also gut, dann hast du halt 100.000 in 2 Jahren, keine Ahnung, spielt ja keine Rolle, aber ich denke mal, wenn dir einer das so schenken würde, würden die meisten sich freuen. Und wahrscheinlich würdet ihr euch mehr freuen, als wenn einer dir dann eben nur 10% davon schenken würde. Und das ist das, was Jesus hier sagen will. Dankbarkeit von uns als Menschen hängt häufig auch damit zusammen, wie viel uns geschenkt ist, wie sehr wir in einer Notlage waren und wir rausgekommen sind. Und das ist auch dem Pharisäer klar und da sagt er ganz offensichtlich, ja, derjenige ist dankbarer, der liebt mehr denjenigen, der ihm vergeben hat, dem viel vergeben worden ist. Und dann redet Jesus zu dieser Frau noch etwas dabei und gibt hier im Bezug zu dem Simon ein paar Hinweise, wie damals Gastfreundschaft gehandhabt worden ist. Und ihr wisst, die Straßen damals waren nicht so sauber wie bei uns heute. Und wenn du dann eben ohne Socken einfach nur in deinen Sandalen draußen über die Straße gelaufen bist, war das schmutzig. Die Hausfrauen auch damals wollten schon den Schmutz nicht alles in der Wohnung haben. Also mussten die Schuhe vor der Tür ausgezogen werden. Und wenn du keinen Sklaven hattest oder sonst was, dann musstest du dich halt mit einer Schüssel hinknien und da mit einem Schüssel Wasser ein bisschen die Füße sauber machen, ehe die Leute ins Haus gekommen sind. Und scheinbar hat dieser Pharisäer selbst diese grundlegende Regel nicht beachtet, die man gemacht hat. Jetzt können wir sagen, das ist ja selbst schuld, seine Wohnung schmutzig. Ja, das war aber nicht nur für den Schmutz der Wohnung, sondern das war gleichzeitig auch ein Zeichen der Ehrerbietung dem Gastgeber gegenüber. Und dann hat man es nicht nur dabei belassen, sondern danach war es durchaus auch üblich. Da steht hier ja, du hast mir keinen Kuss gegeben. Können wir sagen, hey, ja, Küsse Männer zu Männern sowieso, ist heute ja ganz problematisch. Sobald ein Mann einem anderen nur entgegenkommt, muss man ja schon denken, oh, der ist vielleicht schwul oder so. Wobei das war damals gar nicht so, sondern Männer konnten Männer umarmen und küssen und Frauen konnten Frauen umarmen und küssen. Und das war einfach ein Ausdruck des herzlichen Willkommens. Ja, in manchen Ländern der Welt ist das ja bis heute noch so. Wenn ich meine Schwiegereltern in Frankreich besuche, muss ich mich dann auch umstellen. Da ist das ja nicht nur das distanzierte Handedrücken, nicht? Da, wo man schon merkt, da ist der Deutsche auf dem Höhepunkt seiner Gefühlsausbrüche, wenn er dann dem anderen die Hand drückt, sondern da kommen dann, egal ob alt oder jung, einander und umarmen und nicht nur so entfernt, sondern richtig stark und dann muah, 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 nicht? Also in Frankreich wird meistens dreimal geküsst, so, aber dann Wange an Wange und das ist da üblich. Ja, und so ähnlich hier auch. Und das hat der Pharisäer nicht mal gemacht. Also der hat ihn begrüßt, der komm mal her, ich lade dich zum Essen ein, aber eben Schuhe nicht ausgezogen, Füße nicht gewaschen, kein Begrüßungskuss gegeben dabei. Und dann steht ja, sie hat mein Öl gesalbt, du hast aber, da steht, du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, aber die Füße hat sie mir gesalbt. Damals war es auch üblich, wenn du gekommen bist, auch so eine Art der Höflichkeit, den Leuten etwas Olivenöl auf den Kopf zu schütten. Heute würden wir das ja vielleicht nicht als so freundlich empfinden. Stell dir vor, eine Frau, die ihre Haare schön gewaschen hat und dann sogar noch geföhnt hat, damit die nun richtig stehen. Und dann wirst du irgendwo eingeladen, ein bisschen Öl, da hängen die Haare dann so runter. Würden wir vielleicht nicht als Dienst der Freundlichkeit empfinden. Aber damals war das ein Ausdruck der Nächstenliebe, der Gastfreundschaft. Und damals war eben scheinbar mehr so Pomadenfrisur in oder dann glänzend die Haare halt etwas mehr darunter. Also das war ein Ausdruck der Freundlichkeit. Und der Pharisäer hat das nicht getan. Und jetzt wird gesagt, ja, und diese Frau, die hat das an meinen Füßen getan, also an Jesu Füßen getan. Und damit will er sagen, diese Frau hat ja alles, was zur normalen Gastfreundschaft gehört, noch viel stärker gemacht. Sie hat nicht nur ein Handtuch genommen, sondern ihre Haare. Stellt euch das als Frauen vor. Für Frauen ist es wahrscheinlich noch, ja, Männer können das ja nicht. Mit meinen Haaren könnte ich niemanden trocknen. Nicht mal mich selbst dafür. Aber wenn du lange Haare hast, na, das geht so ein bisschen. Aber das ist ja ein Zeichen der Demütigung. Nicht? Also das ist ja, normalerweise macht man das mit Haaren nicht. Genauso mit Tränen, das macht man ins Taschentuch und nicht irgendwo auf die Füße. Genauso, du küsst die Füße eines Menschen normalerweise nicht, sondern du küsst ihn auf den Mund, auf die Wange oder so etwas. Weil die Füße gehen erstmal schmutzig, unrein, das macht man so nicht, da erniedrige ich mich. Also diese Frau hat nicht nur das Gewöhnliche getan, sondern sie hat ganz deutlich gesagt, ich bin bedürftig, ich bin nichts, ich bin auch nichts wert dabei, Jesus, ja, ich liebe dich. Nicht als Mann zu Frau, sondern als Sünderin zu demjenigen, der mit Sünde umgehen kann, könnte man damit sagen. Sie hat nicht nur normales Salböl genommen, was weiß ich, aus dem Aldi eine Flasche Olivenöl, sondern sie hat wertvolles Parfum genommen, wo der Liter vielleicht 200 Euro kostet oder mehr. Und da soll gesagt werden, wie ist denn der Vergleich zwischen dir, du als großer Pharisäer, du als bekannter Gesetzesgelehrter und sie als Sünderin? Wie steht ihr denn zu mir? Und da wird dann deutlich gemacht, total unterschiedlich. Und Jesus führt es darauf zurück, ne, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, du bist so selbstgerecht. Du meinst ja, du brauchst Gott gar nicht. Und deshalb ist auch deine Hochachtung vor dem Boten Gottes, nämlich hier vor Jesus, nicht sehr hoch. Und dann kommt hier noch eine etwas problematische Stelle. Da steht ja, und ich sage dir, ihre Sünden, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Direkt danach steht aber, und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Jetzt ist die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ja, wann sind denn die Sünden dieser Frau vergeben worden? Denn da steht ja einmal, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Jetzt will er dadurch erklären, dieser Frau ist viel vergeben, also kommt sie und zeigt ihre Dankbarkeit, indem sie weint und Füße salbt und all solche Sachen. Aber die Vergebung Jesu wird doch erst an dieser Stelle ausgesprochen, also im Nachhinein. Wie kommt das also? Ich muss sagen, auch nach vielem Nachdenken, eine ganz eindeutige Lösung habe ich bis heute nicht gefunden. Das scheint irgendwie zeitlich nicht zu passen. Es sei denn, Jesus hat in der Zeitreise mal zurück, nicht? Und zack, vergeben und dann wieder so. Aber das ist natürlich Unsinn, geht ja nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, diese Frau, die ja Jesus scheinbar kannte, sonst wäre sie ja nicht gekommen, die kannte Jesus, ich vermute, sie war unter den Zuhörern Jesu. Sie hat gehört, wie Jesus gepredigt hat, wie Jesus von der Liebe Gottes gesprochen hat, wo er bereit ist, Menschen zu vergeben. Und dann war sie so angesprochen, dass sie gemerkt hat, Jesus vergibt auch mir oder Gott vergibt auch mir, wenn ich meine Sünden bereue. So ähnlich wie ja Johannes der Täufer auch schon gepredigt hat. Er hat gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und scheinbar hat diese Sünderin eben Buße getan über ihre Sünde. Scheinbar hat sie das bereut, was sie getan hat. Und ich glaube, das ist das, worauf Jesus sich bezieht, wo er am Ende auch sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und zwar Glaube, zu Deutsch meint er so viel wie Vertrauen. Dein Vertrauen darauf, dass Gott Schuld vergibt, dass du nicht alleine damit fertig werden musst, das hat dir geholfen, deshalb ist dir vergeben. Nicht, weil du eine besondere Leistung gemacht hast, nicht, weil du mit dem Salböl gekommen bist, sondern weil du Gott vertraut hast. Und dieses Vertrauen, das war schon vorher da. Das Vertrauen, dass Gott ihre vielen Sünden vergeben kann. Und deshalb ist sie gekommen. Aber dass die Vergebung tatsächlich erst an dieser Stelle geschieht. Und die Vergebung zeigt dann den anderen Pharisäern, die mit im Raum sind, Jesus ist mehr als nur ein normaler Prediger, denn Menschen können Sünden nicht vergeben. Das sagt das Alte Testament eindeutig. Jesus an dieser Stelle tritt aber mit dem Anspruch auf, Sünden zu vergeben. Nun, wenn wir diese Geschichte lesen, und ich hoffe, manche Details sind euch jetzt ein bisschen plastischer vor Augen, wie das da geschehen ist, dann möchte ich am Ende auf zwei Dinge besonders hinweisen. Zwei Fragen stellen dabei auch, die sich meines Erachtens durch das Lesen der Geschichte an uns, an euch stellen. Und zwar die erste Frage aus meiner Sicht wäre, wie beurteilst du andere Menschen? Nach welchen Maßstäben beurteilst du andere Menschen? Ich könnte auch sagen, wie gehst du mit anderen Menschen um? Und hier haben wir dann ja die Frau, die Sünderin. Wie geht der Pharisäer mit ihr um? Von oben herab. Das ist, ja, es interessiert ihn nicht mehr, wer das genau ist. Das ist einfach die Sünderin. Mit der habe ich nichts zu tun. Die ist nicht in meiner Klasse. Die lebt nicht so, wie ich das für richtig und für gut halte. Für ihn ist ganz klar, diese Frau muss nur verurteilt werden und dann nach Möglichkeit gemieden werden. Wäre er alleine, hätte er sie wahrscheinlich aus dem Haus schmeißen lassen. Wahrscheinlich hätte sie nicht mal gewagt, in das Haus zu gehen, wenn er alleine drin gewesen wäre, weil sie genau wusste, wie er zu ihr steht und wie sie verurteilt wird durch ihn. Hier wäre die Frage, wie gehst du, wie gehe ich, wie gehen wir mit anderen Menschen um, wie beurteilen oder verurteilen wir anderen Menschen und nach welchen Maßstäben? Und ich glaube, dass wir alle manchmal in der Gefahr sein können, andere Menschen so zu beurteilen, wie das hier der Pharisäer tut. Selbstverständlich, wir würden uns nicht mit dem Pharisäer identifizieren. Wir wissen ja, alle Pharisäer sind die Bösen, zumindest in der Bibel. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht manche der Eigenschaften übernehmen können davon. Also wie gehst du mit anderen um? Der Pharisäer, wenn wir den einmal sehen, der lädt Jesus ein, weil er mit Jesus spannend findet. Irgendwas ist daran, das reizt ihn, ihn kennenzulernen. Da hat er was davon. Bei der Frau hat er nichts davon, die verachtet er, auf die sieht er nur herab. Nach welchen Maßstäben beurteilst du andere Menschen? Das betrifft sicherlich mal die Menschen, die draußen sind, um uns herum. Wie sieht es mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Nachbarn, mit den Verwandten aus? Ist zuerst der überlegende Blick, ich bin der Gerettete und die anderen sind die bösen Sünder. Das wird ja zum Teil stimmen. Also hoffe ich zumindest, dass du der Gerettete bist, wobei ich nicht hoffe, dass jeder deiner Nachbarn verloren geht. Aber hier kann es so sein, dass wir auch schnell in eine Ebene der Überheblichkeit hineinkommen. Oder wir schlagen eine Zeitung auf und wir sehen, ach, da wieder hier, Näschen, da zu schnell gefahren, jemand, ja, die sind ja selbst schuld, gut, dass sie am Baum zerklatscht sind, endlich einer weniger, der da immer so schnell fährt. Oder, ah, da hat sich einer totgesoffen und der ist ja da nach dem Disco-Besuch gestorben. Ja, das geschieht den Sündern ja recht. Ist das? Das ist mir die Auffassung der Pharisäer. Der Sünder ist Sünder und da kann man nur Verachtung oder Hass diesen Leuten gegenüber Urgleichgültigkeit. Oder, und hier ist die andere Frage, was ist dann mit Jesus? Jesus ist natürlich derjenige, der so handelt, wie wir handeln sollten. Und was ist Jesus? Erst einmal, obwohl er den Gedankengang des Pharisäers durchschaut, obwohl er weiß, dass er eigentlich an Gott gar nicht interessiert ist, sondern nur an seiner Selbstgerechtigkeit, geht Jesus ins Haus des Pharisäers hinein. Also Jesus hat hier, er weiß genau, worum es geht, aber diese Heuchelei des Pharisäers hindert ihn nicht daran, er will auch dem eine Chance geben. Und ich glaube, das ist für uns auch eine Herausforderung. Wenn du vielleicht irgendjemanden hast, von dem du denkst, dir, da weiß ich doch, der will sowieso nichts vom Glauben hören. Der ist so selbstsicher, so selbstgewiss, der meint, er hat alles in der Tasche. Sei so wie Jesus, selbst wenn du es weißt, und Jesus wusste es ja, geh trotzdem hin und rede mit ihm. Geh trotzdem hin und teil ein Stück des Lebens mit dieser Person. Jesus hat dem Pharisäer auch eine Chance gegeben. Na und das andere, was uns gleich viel mehr auffällt am Verhalten Jesu, ist, dass er diese Sünderin, egal was sie getan hat, an sich herankommen lässt, sich Zeit für sie nimmt dabei, obwohl es dem äußeren Prestige nicht dient. Damit kann man keinen Staat machen dafür. Diese Frau wird auch wahrscheinlich nie irgendeine große Rolle in der Gesellschaft gespielt haben in der Zukunft. Also man hat wenig davon. Und allgemein ist diese Sünde von allen in der Umgebung als schlecht angesehen. Und trotzdem aber Jesus nimmt sich dieser Frau an, und zwar in Liebe. Er spricht mit ihr liebevoll, er nimmt sich Zeit für sie, er verachtet sie nicht. Und da ist, glaube ich, die Herausforderung auch für uns. Wie gehst du, wie gehe ich, wie gehen wir mit anderen Menschen um und auch schon nur, wie beurteilen wir sie? Denn Jesu Urteil über diese Frau ist nicht in erster Linie, die ist eine große Sünderin, sondern die ist eine Frau, die mir vertraut. Die ist eine Frau mit einer inneren Sehnsucht nach Vergebung, nach Gott, nach Erfüllung. Das ist das, was Jesus an erster Stelle sieht. Und das sollte, glaube ich, auch der Blickwinkel sein, mit dem wir anderen Menschen begegnen, die rein äußerlich gesehen wirklich irgendwo in der Gosse sind, die rein äußerlich wirklich unmoralisch leben. Wir sollen ja nicht die Menschen sein, die jede Sünde wegerklären und sagen, ist nicht so schlimm. Doch, die ist schlimm. Aber das ist nicht der Mensch. Der Mensch, der dahinter steht, den Jesus hier auch sieht, ist eben nicht nur die Sünderin, sondern der Mensch, der auf der Suche nach Gott ist, der Mensch, der innerlich kaputt ist und der Jesus braucht. Das ist, glaube ich, wie wir hier reagieren sollten. Und jetzt habe ich das Beispiel noch nach außen. Ich glaube, genau dasselbe kann auch nach innen, das heißt in der Familie oder in der Gemeinde stattfinden. Dass wir in der Gemeinde aufeinander herabschauen, wer ist nun geistlicher oder weniger geistlich oder wie verhält sich dieser oder jener. Und da gilt das ganz genauso. Eigentlich könnten wir dahinter sagen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Das heißt nicht, dass das Äußere gleichgültig wäre, das nicht, aber wir sollten auch in der Gemeinde nicht dazu kommen, dass wir den Menschen reduzieren auf das, was äußerlich sichtbar ist. Der höhere oder geringere Grad der Frömmigkeit, des Glaubens oder was weiß ich dabei, sondern versuchen, tiefer zu sehen. Versuchen, einen Menschen tiefer zu verstehen. Versuchen oder Gott darum bitten, dass wir den Bruder, die Schwester annehmen können, akzeptieren können, weiterhelfen können, selbst diejenigen, die uns manchmal auf die Nerven fallen, weil sie halt aus unserer Sicht so komisch oder vielleicht sogar ungläubig oder falsch oder was weiß ich reagiere. Auch das ist ja eine Herausforderung, die meine ich, die darin steckt. Also, wie begegnest du anderen Menschen, wie beurteilst du andere Menschen dabei? So wie Jesus oder so wie der Pharisäer? Die andere Frage, die ich euch gerne noch stellen will, ist heute Morgen, wie stehst du zu Jesus? Also nicht nur, wie stehst du zu anderen Menschen, sondern wie stehst du zu Jesus? Und da haben wir diese beiden Personen, die uns vorgestellt werden. Einmal der fromme Pharisäer, andererseits die fromme Sünderin. Klingt ja schon wie ein Gegensatz, nicht? Aber eigentlich ist sie ja fromm. Nur bei dem einen ist die Frömmigkeit nur äußerer Schein und bei dem anderen ist die Frömmigkeit ganz tief sitzend. Nach außen erkennbar ist das erstmal nicht. Denn wenn du die Leute von außen anschauen würdest, da würdest du doch sagen, der Pharisäer, der hat doch die enge Verbindung zu Jesus. Oder zu Gott erstmal. Ne? Der besucht doch regelmäßig die Synagoge. Der betet am lautesten, wenn sie im Tempel sind. Der hat in seiner Wohnung alle frommen Riten eingehalten. Also einen Fernseher wirst du bei ihm nicht finden. Ja, ist ja auch klar, nicht? Damals gab es keinen. Aber nein, ich meine natürlich heute. Du wirst kein anstößiges Buch finden. Natürlich auch keinen Alkohol, ist ja klar. Und Tanzmusik schon gar nicht. Wenn höchstens gregorianische Gesänge. Etwas übertrieben. Ne? Aber da weißt du, der ist fromm. Und bei dem anderen, da weißt du es nicht so sehr. Jetzt will ich gar nicht umdrehen. Jetzt will ich nur sagen, der den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt und daneben sein Bier schlürft, der ist besonders fromm. Das ist er auch nicht. Nur was ich hier wiederum zeigen will, ist, die Beziehung zu Jesus ist nicht immer nur daran zu sehen, wie wir uns geben, wie wir uns präsentieren. Der Pharisäer wusste genau, worauf es ankommt, und dann hat er fromm sein gespielt. Aber wie wir an seiner Stellung zu der Frau und zu Jesus sehen, war er gar nicht fromm in seinem Herzen. Und deshalb müssen wir alle uns selbst fragen, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus einfach nur anerzogen? Nur du bist halt in der Umgebung aufgewachsen, da hat man viel von Jesus geredet, also okay, Jesus ist gut. Was soll man da sonst schon sagen? Oder vielleicht meinst du, mit Jesus punkten zu können, was allerdings immer schwieriger wird, weil immer weniger Leute sich für Jesus interessieren. Aber vielleicht bist du ja noch einer von denen, der denkt das, und deshalb redest du von Jesus. Oder machst du es vielleicht, weil irgendwie die Gesetze das unbedingt befehlen? Also die Gesetze befehlen, okay, ich will auch noch gerettet werden, eigentlich interessiert mich das ja gar nicht, aber um gerettet zu werden, gehe ich auch ab und zu in Gottesdienst und bete ab und zu auch nochmal. Das wäre alles das, wie der Pharisäer zu Jesus steht. Äußerlich, das stimmt, gibt verschiedene Motivationen. Manche tun das auch einfach aus intellektueller Neugierde. Vielleicht ist das beim Pharisäer auch eine Rolle gespielt. Der denkt sich, ja, weil viel von Jesus gehört, jetzt lade ich den doch mal ein und interview den mal. Was denkt der vielleicht über Prädestination? Oder ist der Sündenfall, wann hat der genau stattgefunden? Oder wann ist das Ende der Welt? Spannende Fragen. Und so könnte man ja auch zu Jesus kommen, einfach so ein bisschen kulturell interessiert, religiös interessiert. Jesus ist halt eine anziehende Person. Das ist alles noch auf der Ebene des Pharisäers. Und das kann bei uns genauso sein. Es kann sein, dass wir uns mit Jesus beschäftigen aus allen möglichen Gründen. Ich sage ja, Erziehung, um dann das Ansehen zu haben, unsere intellektuelle Neugierde zu befriedigen, um irgendwelche Gebote zu erfüllen, damit wir gerade noch in den Himmel hineinrutschen. Das ist alles eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und das finden wir heute weit verbreitet in unserer Umgebung. Neben der großen Zahl der Gleichgültigen Jesus gegenüber finden wir viele Leute, die durchaus über Jesus reden. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten über Jesus im Islam. Da kamen viele Muslime. Und viele Muslime beschäftigen sich mit Jesus. Da ist Jesus der große Prophet. Das ist schon was. Aber auch noch alles auf der Ebene des Pharisäers. Jesus, der große Prophet. Das hätte wahrscheinlich der Simon hier, wie er genannt wird, am Anfang auch gedacht. Hinterher sagt er, nee, Prophet kann er auch nicht sein. Weiß er ja nicht genau, was da gelaufen ist. Aber da scheinbar hat er vorher dann gedacht, er sei ein Prophet. Und er wollte es prüfen. Das ist alles noch auf der Ebene dieses Pharisäers. Das andere, was diese Frau hat, da merken wir, das ist diese tiefe Beziehung zu Jesus, die hat er zu Gott, die hat der Pharisäer nicht gehabt. Und da wäre die Frage, in welche Beziehung hast du zu Jesus? Ist das diese äußerliche, intellektuelle, interessierte, traditionelle oder so etwas? Oder ist das diese tiefe Herzensbeziehung, die er hat? Diese tiefe Herzensbeziehung zeigt sich eben auch in dem, wie wir leben. Das ist ja ganz deutlich. Also nehmen wir an, du bist frisch verliebt. Und die junge Frau, also ich gehe jetzt mal von Frau aus, weil ich ein Mann bin dabei, diese junge Frau, der du begegnest dafür, der sagst du das nie. Die lächelst du nie an, der gibst du nie ein Geschenk, mit der verbringst du nie Zeit. Und jetzt bist du ein Außenstehender. Und dann sage ich dir, also du bist jetzt mal mein Freund, ich sage, ja, ich liebe die. Und dann siehst du es die ganze Zeit. Würdest du darauf kommen, dass ich diese Frau liebe? Wahrscheinlich nicht. Denn diejenigen, die von uns verliebt schon mal waren, ja, wie läuft das normalerweise? Du bist verliebt und dann siehst du die junge Frau, in die du verliebt bist, und was passiert dann? Was passiert dann? Ist das für euch alle schon so lange her? Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Also als ich verliebt war, wir waren da in der Vorlesung zusammen und ich habe nicht mehr zum Dozenten geschaut, sondern immer nach hinten geschaut. Das war so auffällig, dass auch andere Studenten es miterlebt haben, wo ich dachte, das sei gar nicht so auffällig, aber alle haben es dann gemerkt dafür, sogar meine spätere Frau hat es dann gemerkt, dann dabei. Ich habe den ganzen Tag nur an sie gedacht. Ich habe versucht, so häufig wie möglich mit ihr zusammen zu sein. Wir haben über alles Mögliche gesprochen. Ich habe ihr kleine Geschenke gegeben und all solche Sachen. Das gehört alles mit dazu. Und genauso ist hier auch die Frage, wie stehen wir zu Jesus? Wie stehst du zu Jesus? Man kann das ja nicht machen. Aber wenn da diese enge Beziehung zu Jesus ist, weil du dir immer wieder neu bewusst bist, Jesus ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt meines Lebens. Ohne ihn ist mein Leben sinnlos. Also ich würde das tatsächlich sagen von mir. Manches Mal, wenn ich mich damit beschäftige, versuche ich mir vorzustellen, wie würde ich leben, wenn ich nicht gläubig wäre? Und ich glaube, ich würde in Verzweiflung kommen. Weil immer wieder hätte ich vor Augen, hey, meine Lebenszeit läuft ab, jetzt habe ich schon über die Hälfte meines Lebens hinter mir. Ja, und dann? Und wofür das Ganze? Da habe ich Geld verdient, da habe ich gearbeitet. Ja, wofür denn überhaupt? Viel Zeit verschwendet und meine Lebenszeit läuft ab und irgendwann vermodere ich im Grab. Und dann? Oder ich würde mir immer mehr die Frage stellen, welche Maßstäbe gelten denn? Als ich Kind gewesen war, war Homosexualität schlecht, heute ist Homosexualität gut. Ja, was gilt denn jetzt? Gibt es überhaupt Maßstäbe, nach denen man sich richten kann? Die Fragen würde ich mir stellen, wenn ich nicht Jesus kennen würde. Und dann merke ich immer wieder, wie wichtig Jesus, welche wichtige Rolle er in meinem Leben spielt. Als Dreh- und Angelpunkt meines Denkens, meines Lebens, meiner Tageseinteilung. Das ist ganz schwer auszudrücken. Und das zeigt sich natürlich auch, vielleicht nicht jede Minute für jeden sichtbar, aber es zeigt mich, wenn ich irgendein Problem habe, was mache ich zuerst? In den allermeisten Fällen versuche ich zu beten. Und so, das kann irgendwo sein. Was weiß ich, ich stecke im Stau auf der Autobahn und ich bete, Herr Jesus, hilf du mir hier, ich komme nicht weiter und da warten Leute auf mich, zum Beispiel. Oder das kann sein, als ich vor einem Jahr beim Arzt gewesen bin und der mir gesagt hat, der Augenarzt, Sie haben grünen Star. Grüner Star ist nicht toll, denn da kann man nichts machen dagegen. Und wenn der weitergeht, führt er irgendwann zur Blindheit. Das ist nicht angenehm. Und da war auch das Erste, was ich getan habe, natürlich innere Angst. Was passiert da? Was kommt da auf mich zu vielleicht? Und dann Gebet. Weil ich weiß, dass selbst wenn es passiert, Jesus ja bei mir ist und Jesus überhaupt mein Lebensinhalt ist. Was hilft es mir, sehend in die Hölle zu gehen? Dann lieber blind in den Himmel. Ich hoffe, beides muss nicht passieren, aber so könnte man das ja sagen dabei. Und ich glaube, hier zeigt sich, welche Beziehung hast du tatsächlich zu Jesus? Ist Jesus nur irgendeine Gedankenspielerei? Ist er so eine Art Notnagel? Ist er Tradition? Ist er Erziehung? Oder ist da wirklich eine Beziehung zu Jesus? Bei dieser Frau war diese Beziehung. Sie war bereit, das Kostbarste, was sie hatte wahrscheinlich, das Kostbarste, für ihn zu geben. Nicht, um irgendwas davon zu bekommen. Sie war bereit, sich zu erniedrigen vor anderen Menschen, sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Da ist dann die Frage, wie sehr bin ich da bereit? Da denke ich, meine Arbeitskollegen lachen über mich, wenn ich über Jesus spreche. Wenn da wirklich eine echte Beziehung ist, sollte das kein Problem sein. Also als ich frisch verliebt gewesen war, egal ob jemand gelacht hat oder nicht, habe ich gesagt, die ist toll und die finde ich super. Und auch wenn jemand gesagt hat, die Frisur passt aber nicht und was weiß ich, die kann ja gar nicht richtig Deutsch reden. Aber meine Frau ist Französin und von daher auch tatsächlich mit einem Akzent und so, damals noch mehr als heute, aber dann war mir das egal. Nein, die spricht doch schön und so ein schöner Akzent dabei und hätte ich dabei eher gesagt, das hat mich nicht geschämt, ich habe mich nicht geschämt. Manchmal war das bei unseren Kindern, nicht? Wenn wir irgendwo dann öffentlich waren, Mama, hey, du sagst das gar nicht richtig, sprich doch mal richtig und so. Ihr war das manchmal peinlich, ja, weil sie daran gewöhnt war. Mir nicht. Dabei ist es auch eine andere Beziehung als zwischen Kind und Mutter und Ehemann und Ehefrau. Und genauso ist es hier, glaube ich, auch. Jesus soll uns nicht peinlich sein, auch wenn die anderen dann schauen, was macht der denn da oder was macht die denn da? Wenn du gemerkt hast, Jesus ist das Ein und Alles. Jesus ist der, der dir deine Schuld vergibt. Jesus ist der, der dich am meisten liebt, wie dich nie ein Mensch lieben kann. Jesus ist der, mit dem wir in der Ewigkeit zusammen sein werden. Und so weiter und so weiter. Wenn mir das wirklich deutlich wird, dann ist, glaube ich, meine Beziehung zu Jesus eine ganz andere, nämlich die eher wie diese Frau. Und dann zeigt sich das auch äußerlich. Jetzt dürfen wir nicht umdrehen und sagen, aha, also bei meiner Beziehung stimmt was nicht, also mache ich jetzt das, wie die Frau es getan hat. Nein, wenn du das machst, ändert sich nicht automatisch die Beziehung. Diese Beziehung zu Jesus ist das Entscheidende. Und wir wissen alle, am Anfang dieser Beziehung steht eben diese grundlegende Bankrotterklärung. Dass wir alle dann dahin kommen, wie diese Frau, und das deutlich wird, ich bin ein Sünder, ich kann gar nichts vor Gott Gutes bringen. Auch wenn ich ab und zu mal ein paar gute Sachen mache, aber die genügen bei weitem nicht. Das ist der Anfang. Und wenn ich dann zu Jesus komme und weiß, wie bei dieser Frau, Jesus ist der Einzige, der mir da helfen kann, kein anderer. Keine irgendwelche Tipps aus einer Zeitschrift, die sagen, werd ein besserer Mensch, positives Denken, nicht? Also sag dir nur, ich bin gut, ich bin geduldig. Du kannst das machen und dann irgendwann, ey, warum bin ich immer noch nicht geduldig? Ne? Kommt das dann? Ne? Also positives Denken ist nicht schlecht, aber das verändert den Menschen nicht und rettet schon gar nicht. Sondern, dass du irgendwann dahin kommst, Jesus ist der Einzige, der dein Leben verändern kann. Aber das bleibt ja dabei nicht stehen. Genauso wie die Liebesbeziehung zu meiner Frau nicht stehen geblieben ist bei der ersten Liebeserklärung. Sondern das geht dann weiter. Und genauso soll das bei Jesus auch sein. Und wenn du merkst, da ist so eine lange distanzierte Beziehung, dann versuch nicht am Äußeren zuerst zu arbeiten, sondern zuerst an dem Inneren zu arbeiten. Dann würde ich sagen, dann komm zu Jesus und sag ihm, ja, irgendwie, das ist nicht mehr so frisch, wie es mal war oder wie es sein sollte. Und dann merke ich, irgendwie im Alltag spielst du keine große Rolle. Sag Jesus das. Und nicht nur einmal, sondern zweimal, sag ihm das täglich. Und bitte ihn darum, dass es da Veränderungen gibt. Und ich denke, wir können auch Jesus darum bitten. Wie lesen wir das im Jakobus? Wem Glauben mangelt, der bitte Gott darum, der jederzeit bereit ist, das zu geben. Genauso kann das auch hier sein. Aber wenn du nicht weißt, dass du irgendwo mal einen Anfang gemacht hast, dass du irgendwo mal am Anfang Gott diese Bankrotterklärung gegeben hast, dann tu das möglichst heute dabei. Denn der andere Glaube wird dich nicht befriedigen, der pharisäische Glaube hier, der nur das Äußere sieht. Der wird dich nicht befriedigen, der wird dich leer lassen, immer distanziert, immer nur abkrampfen dabei. Der andere wird auch schwierig. Du hast dich hier der Löcherlichkeit preisgegeben, die Frau hat es getan, das hat Geld gekostet, da Jesus seine Verehrung zu zeigen. Das ist auch nicht einfach. Aber dann ist wenigstens das Innere, was da stimmt, was dich antreibt dabei, das, wo du auch hinterher merkst, das war richtig, auch wenn es schwer war. Das fehlt dir nämlich, wenn Jesus nur der äußere Gesetzesgelehrer geblieben ist in deinem Leben. Und so sind zwei Herausforderungen an dieser Geschichte, die ich euch mit nach Hause geben will, neben dem kulturellen Hintergrund dabei. Wie stehst du zu anderen Menschen? Wie richtest du andere Menschen? Wie verhältst du dich anderen Menschen gegenüber? Was sind da die Maßstäbe? So wie der Pharisäer Jesus und der Frau begegnet ist oder so wie Jesus es der Frau und dem Pharisäer gegenüber getan hat. Und die zweite Frage dafür, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Ist sie wie bei dem Pharisäer, formal, religiös, äußerlich, interessiert, intellektuell, oder ist sie wie bei dieser Frau ganz grundlegend, existenziell, seelisch, herzlich dabei, wie wir das bei ihr finden? Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte Gott darum, dass sich etwas verändert. Und das wird auch dein Leben beeinflussen. Und auch als Christen, ich glaube, wir brauchen das immer mal wieder. Wenn ich das Beispiel der Ehe gebrauche, egal wie stark man seinen Partner liebt, immer wieder muss man sich dessen auch neu bewusst werden, weil man kann sich auch an den nettesten Partner gewöhnen. Und dann irgendwann merkt man das nicht mehr so stark. Und bei Jesus ist es auch so. Jesus ist so großartig und manchmal kann man sich daran gewöhnen. Ja, das ist halt so. Und dann braucht es neu, dass wir Gott darum bitten, dass diese Beziehung zu ihm intensiviert wird. Ich bete an dieser Stelle gerne noch mit euch. Herr Jesus Christus, vielen Dank für deine große Liebe, die du allen Menschen gegenüber gehabt hast und auch noch heute hast. Danke dafür, dass du dieser Sünderin, von der wir nicht mal wissen, wer sie genau gewesen war, aber dass du das wusstest und dass du in ihr Herz geschaut hast, dass du gesehen hast, wie sie ihre Schuld bereut und wie sie bei dir Zuflucht und Hilfe gesucht hat. Danke dafür, dass wir ihr Vorbild haben. Und danke dafür auch, dass wir das Negativvorbild haben, des Simeon, des Pharisäers, bei dem du zu Gast gewesen bist. Herr Jesus, du siehst in unsere Herzen, du weißt, wie es darin aussieht, in unserer Motivation, in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Alltag. Du weißt, wie wir anderen Menschen gegenüber treten und ich möchte dich bitten, dass du uns allen hilfst, mit deinen Augen Menschen zu sehen, tiefer zu blicken als nur was an der Oberfläche ist. Menschen nicht zu schnell zu verurteilen oder einzuordnen nach unseren Maßstäben, sondern sie mit deinem Blick zu sehen. Und manche Heuchelei zu durchschauen und bei anderen Menschen das zu sehen, was unter der scheinbar schlechten Oberfläche liegt. Und dann das ansprechen zu können und beiden helfen zu können. Beiden helfen zu können, zu dieser echten Beziehung zu dir durchzudringen. Herr Jesus, du weißt auch von jedem Einzelnen, der heute Morgen da ist, wie seine und ihre Beziehung zu dir ist. Und da möchte ich dich bitten für uns alle, dass wir alle zu dieser Beziehung zu dir kommen, wie die Frau sie gehabt hat. Die bereit war, sich lächerlich zu machen, die bereit war, konsequent zu sein, ihre Menschenangst überwunden hat, die bereit war, eines ihrer kostbarsten Güter für dich zu opfern. Ich möchte dich bitten, dass auch da unsere Beziehung zu dir entweder erst richtig beginnt, wegkommt von einem reinen Äußerlichkeit hin zu einer engen, intensiven Beziehung. Und bei denjenigen, die schon deine Kinder sind, dass das neu belebt wird, wo es nötig ist. Und dass da, wo wir richtig eng mit dir sind, dass wir uns daran freuen können. Und dass uns das hilft über manche Probleme und Schwierigkeiten des Alltags hinweg. Danke, dass wir bei all diesen Fragen nicht auf uns nur angewiesen sind, sondern dass du da bist. Auch wenn wir dich nicht sehen, dass du da bist und eigentlich nur darauf wartest, dass wir Zeit mit dir verbringen wollen, dass wir dir vertrauen, dass wir dir unsere Schuld sagen, unsere Unsicherheit, unsere Schmerzen sagen und dass du mit uns trägst. Und danke dafür, dass diese Beziehung mit dir in alle Ewigkeit fortbestehen kann. Amen.